Guten Morgen. Wir haben heute die zweite Predigt zu unserer Predigtreihe Anbetung. Zur Anbetung. Helga hat letztes Mal eine tolle Einführung gemacht, wie großartig es ist, unserem Gott zu begegnen, hat er uns gelehrt. Und dass es eine gesunde Ehrfurcht braucht und einen gesunden Respekt, wenn wir Gott gegenübertreten. Heute soll es um das Herz gehen, das Herz, das anbetet. Wie soll es beschaffen sein? Wovon hängt die Qualität unserer Anbetung ab? Welche Erwartungen hat Gott an uns, an unser Herz, wenn wir anbeten? Kann es sein, dass wir anbeten und Gott erhört uns nicht? Das sind die Fragen, um die es heute geht. In der religiösen Welt können wir den Eindruck bekommen, dass das Herz nicht das Wesentliche in Anbetung ist, sondern eher die äußeren Umstände. Was meine ich damit? Viele historische Kirchengebäude vermitteln das Gefühl der Erhabenheit oder eine Anbetungsatmosphäre, die Reichtum an Ritualen, Geschichte, Reliquien geprägt ist. Denkt an große Kathedralen mit Buntglasfenstern und erstaunlicher Architektur, reiche Roben und Gewänder, mächtige Orgeln und sogar Gerüche, wenn man an die orthodoxe Kirche denkt. Wir waren vor kurzem in den USA, in New York, und das ist ein Bild aus der Trinity Church in Manhattan. Und die ist genau gegenüber der Wall Street. Das heißt, es ist ein sehr reicher Distrikt dort. Ich stelle mir vor, wir waren dort an einem Feiertag, aber ich stelle mir vor, die Börsenmakler gehen vor, bevor sie den ganzen Tag ihre Aktien dort verkaufen und kaufen, nochmal schnell da rein und beten. Und das ist eine wirklich herrliche Kirche aus dem 18. Jahrhundert, St. Paul's Cathedral. Und wir waren dort zu Ostern, haben einen Anbetungsgottesdienst erlebt. Und da war ein Chor mit 25, 30 Leuten, der hat traumhaft gesungen. Also wirklich in einer Qualität, das waren Profis oder zumindest Leute, die sehr viel und sehr oft geübt haben. Andere Religionen wie Pfingstgemeinden verlassen sich mehr darauf, die emotionale Seite anzusprechen, indem sie Handlungen der Ekstase oder der emotionalen Befreiung durchführen. In kontemplativen Religionen wie dem Buddhismus ist die Praxis der Meditation ein wichtiges Element. In ihren Zentren wird meist kein allmächtiger Gott angebetet, sondern das Ziel ist, den eigenen Geist zu entleeren. Wieder andere Religionen präsentieren Gottesdienste wie Unterhaltungsshows. Keine Ruhe, kein Besinnen, Unterhaltung ist alles. Auch hier setzen die USA den Maßstab. Du kannst im Internet mal gucken, das ist voll davon, die Anwesenheit Gott wird versprochen, du musst es nur glauben und wiederkommen. Da gibt es wirklich Auswüchse, die ich mir heute hier erspare. Es scheint keine Grenzen zu geben, was einige Kirchen tun, um die Menschen zu unterhalten und anzuziehen. Und oft klappt das auch. Die Kirchenbesucherzahl mag zunehmen, aber wer glaubt, dass auf diese Art und Weise die Heiligen für die Anbetung zugerüstet werden, kennt Gott nicht. Ich liebe eine kühle, große Kirche, vor allem im Sommer in einer Metropole. Aber gefällt es Gott, dass so viel Geld und Opfer da reingesteckt wurden für den Bau? Leute sind gestorben. Geld wurde durch Ablasshandel erwirtschaftet. Manchmal wünsche ich mir auch, ich könnte meditieren und meinen Geist endlich entleeren, um mich auf Gott zu konzentrieren. Aber verherrlicht es nicht eher mich als Gott, wenn ich das zum Zentrum der Religionmacher. Wenn wir als Jünger unsere Anbetung vertiefen wollen, müssen wir uns mit unserem eigenen Herz auseinandersetzen, es untersuchen, statt auf externe Hilfsmittel zu vertrauen. Wenn wir ein Herz für die Anbetung haben, werden wir uns Gott nahen können. Und in der Bibel finden wir drei Eigenschaften, die ein anbetendes Herz beschreiben: Reinheit, Reue und Vergebung. Reinheit, Reue und Vergebung. Das sind die drei Punkte von heute. Ein reines Herz. Das Wort rein hat etwas sehr Anziehendes. Lateinisch purus. Rein, lauter, unverfälscht, frei von Verunreinigung. Das Endprodukt eines Verehlungsprozesses. Etwas, das rein ist, spricht von Qualität, Wert, Attraktivität. Wir denken an pure Freude, pures Gold, pures Wasser, pures Adrenalin. Unreines Wasser würden wir unserem Körper nicht zumuten wollen. Wir würden uns mit nichts weniger als einer Garantie für totale Reinheit zufrieden geben. Wir möchten, dass alle Verunreinigungen entfernt und alle gefährlichen Lebewesen neutralisiert werden, bevor wir das Wasser in der Nähe unserer Lippen oder der Lippen unserer Kinder kommen lassen. Das geht sogar so weit, dass in manchen Ländern Trinkwasser mit Chlor versetzt wird. Wieder ein Beispiel aus den USA, das schmeckt echt eklig, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber es in vielen Ländern wird das so gemacht. Und es wird gemacht, um Keime zu töten und ein reines Wasser seinem Körper zuzuführen. Gott möchte, dass wir ein reines Herz haben. Gott ist heilig und um so zu bleiben, verlangt er von denen, die sich ihm nähern, ebenfalls rein zu sein. Ein unreines Herz unsererseits wirkt sich so auf unsere Nähe zu Gott aus, genauso wie ein unreiner Wasservorrat unseren Wunsch, es zu trinken, beeinflusst. Beim Anbeten sind wir nicht in der Lage, an einem unreinen Herz festzuhalten und dem heiligen Gott nahe zu kommen. In der Regel meldet sich unser Gewissen. Ich gehe regelmäßig beten mit Brüdern hier aus der Gemeinde und fährst du morgens hin zum Beten und denkst, ja, wie geht's mir denn? Ich versuche da immer vorher irgendwie, ja, wie geht's mir denn eigentlich heute? Und dann fallen dir Sachen ein, die dein Herz belasten, dann fällt dir Sünde ein, die du vielleicht begangen hast. Du überlegst, ja, soll ich das jetzt mit dem Bruder vorher besprechen? Soll ich das, also wenn du so gebaut bist, soll ich es vorher besprechen, soll ich es vorbekennen, soll ich es im Gebet besprechen? Soll ich es gar nicht besprechen? Und ich habe alles schon durch. Aber wenn es gegen dein Gewissen ist, es gehört auf den Tisch. Ein Gebet mit Gott, ein ehrliches Gebet mit einem belasteten Gewissen, funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das habe ich oft probiert, es funktioniert nicht. Und bin so dankbar für Brüder, mit denen ich beten gehen kann. Frank ist einer davon, Dirk, Samir, die mir helfen, mein Gewissen, mein Herz zu entlasten. Gott nahe zu kommen, bedeutet, unsere Herzen zu reinigen. Die Nähe zu Gott wird unsere Herzen reinigen. Schmutz zeigt sich im hellen Suchscheinwerfer. Gott nahe zu kommen, bedeutet, ins Licht zu kommen, wo unsere Sünden und Fehler aufgedeckt werden. Die Entschlossenheit, an der Sünde festzuhalten, hält uns von Gott fern. Psalm 24, Vers 3 bis 4. Wer darf auf den Herrnberg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und rein Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Auf den Berg gehen bezieht sich hier darauf, nach Jerusalem zu gehen, um anzubeten. Die sind mindestens einmal im Jahr nach Jerusalem gegangen, die Israeliten, um anzubeten. An seine heiligen Stätte stehen. Bezieht sich wahrscheinlich auf den hohen Priester, der am Versöhnungstag das Allerheiligste betritt, wie wir von Dirk gehört haben, hinter den Vorhang geht. Das war der jährliche Höhepunkt der Gottesnähe im israelitischen Gottesdienst. Wer kann Gott nahe kommen? Nur jemand, der reine Hände und ein reines Herz hat. Jemand, der entschlossen ist, Gott allein zu dienen und keinen anderen Göttern. Hebräer 10, Vers 19. Weil wir denn nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Gott verlangt keine perfekten Taten von uns. Diese Stelle lehrt uns, dass wir uns Gott vertrauensvoll nähern können, weil Jesu Blut unser Herz in Gottes Augen gereinigt hat. Im Alten Testament sprengte der Priester das Blut eines geopferten Tieres als Teil des Sündopfers. Körper gewaschen mit reinem Wasser ist wahrscheinlich ein Hinweis auf die Waschrituale, die der Priester durchlaufen hat, bevor er ins Allerheiligste getreten ist. Was auch immer diese alttestamentlichen Priester getan haben, als sie sich ihrer Begegnung mit Gott im Zelt der Versammlung oder im Tempel näherten, haben auch wir Christen getan. Sie verspritzten das Blut von Tieren. Unsere Herzen sind mit dem Blut Christi besprengt worden. Sie wuschen ihre Körper, um körperlich rein zu sein. Wir wurden getauft, um innerlich rein zu sein. Wir können uns Gott in der Gewissheit nähern, dass Jesus unsere Herzen annehmbar reinigen kann. Was kennzeichnet ein reines Herz? Reine Treue. Ich bin hier, um allein Gott zu dienen. Ich habe keinen anderen Gott. In der Arbeit, Familie, Hobby, Sport, Beziehung und so weiter ist zweitrangig. Das Hauptproblem hier ist für uns wahrscheinlich unser Egoismus. Die Treue zu sich selbst. Reine Motivation ist ein anderes Merkmal eines reinen Herzens. Ich bin hier, um Gott zu dienen, nicht um anerkannt zu werden, nicht um gut auszusehen, um meine Frau glücklich zu machen, eine Freundin zu finden, Almosen zu erhalten, andere zu beeindrucken. Nein, ich bin hier, um Gott zu dienen. Rein und frei von Sünde, aller Sünden entledigt. Im Psalm 66 steht, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Wenn wir das hören über ein reines Herz, dann wird uns schnell klar, ich habe kein reines Herz. Es ist offenbar, dass sich unser Herz immer wieder selbst beschmutzt. Ich selbst werde dieses Jahr 30 Jahre als Christ. Und ich meine mich gut zu kennen. Ich habe weniger mit Sünde zu tun wie Gewalt oder Betrügen oder so. Vielmehr sehe ich immer klarer meine wirklich tiefliegenden Charaktersünden. Immer wieder falle ich ins Machen und ins Tun wo Reden und Offenheit angebracht sind. Die Motivation dahinter ist vielfältig, aber sie ist nicht göttlich. Ich habe oft gebetet, ich habe tolle Vorbilder in meiner Gemeinde, in meinen Freundschaften, aber Änderung ist schwer. Und hier muss noch viel Arbeit getan werden von Gott und vom Heiligen Geist. Deswegen haben wir heute gesungen, Herr, bitte mache mich zu meinem Heiligtum. Das macht Gott, das macht der Heilige Geist. Wir haben gesungen, ich wünsche mir ein reines Herz. Das wünsche ich mir so sehr, wenn ich mir mein Herz angucke. Das macht Gott und der Heilige Geist. Aber ich habe eine Verantwortung, mein Herz reinzuhalten. Psalm 32. Eine Unterweisung Davids. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine und mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Versteckte Sünde schwächt unsere geistliche Kraft und hält uns davon ab, Gott nahe zu sein. Bekenne deine Sünde, lass uns unsere Sünden bekennen. Oft und vollständig. Das bringt Heilung und erfüllt unsere Herzen mit Licht. Auch das Neue Testament ist voll davon. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln doch in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Geschwister, am Ende des Tages macht Jesus unser Herz rein, indem er vor Gott unsere Sünden bezahlt hat. Das Bekenntnis unserer Sünden ist aber eine Voraussetzung dafür. Guck in dein Leben. Heute gibt es eine Sache, die du geheim halten willst, die zu bekennen ist, die dich belastet. Kümmere dich noch heute darum. Bekenne es, werde es los. Die Freude des Sieges über Sünde kann nur Minuten entfernt sein. Mein zweiter Punkt, ein bereuendes Herz. Wenn dir der Begriff fremd ist, kannst du auch gebrochenes Herz sagen. Reue ist kein geläufiges Wort und keine geläufige Einstellung. Es bedeutet, für seine Sünden Verantwortung zu übernehmen und alles zu tun, um die Konsequenzen zu mildern oder zu lindern. Alles mit einer demütigen Grundeinstellung. Der Kampf ist vorbei. Was soll ich tun, Gott? Ich werde es tun. Ich bin einfach so dankbar, dass du mir überhaupt vergeben hast. Reue ist eine großartige geistliche Eigenschaft. Sich unserer eigenen Sündhaftigkeit zutiefst bewusst sein, Gott zutiefst dankbar für seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl und seine Vergebung zu sein. Das vielleicht eindrücklichste biblische Beispiel ist das von König David. Der missbrauchte seine Position als König. Er ging ein zu Bathseba, als sein Volk im Krieg war, versteckte das und sorgte dann noch dafür, dass Bathsebas Mann im Kampf getötet werden würde. Ehebruch, Mord, puh, das stank zum Himmel, wie es im 1. Samuel heißt. Und Nathan, der von Gott eingesetzte Prophet, kam zu David und legt den Finger in die Sünde und spricht ihn direkt drauf an. Eine tolle Geschichte. David wurde verurteilt und er bereute. Eine von seinen Psalmen wurde über diese bitterste Episode in seinem Leben geschrieben, der Psalm 51. Wir haben ihn schon gelesen, aber ich möchte ihn nochmal lesen. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Siehe, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde und wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Denn Schlachtopfer willst du nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Ein toller Psalm, auch zum selber Beten. David beging abscheuliche Sünden, aber er kannte richtig, dass seine Errettung und seine Reinigung nur von Gott kommen können. Was wir von David lernen können, David nähert sich Gott als dem, gegen den er gesündigt hat, aber auch dem, der bereit ist, ihm zu vergeben. David übernimmt die volle Verantwortung. Er glaubt und vertraut, dass Gott ihn reinigen und ihm vergeben wird. Dann wird es überführt, die Trauer in Freude, in Fröhlichkeit. David versteht, dass Gott hier wirklich ein verändertes, ein zerknirschtes, ein gebrochenes Herz will. Keine materiellen Opfer. Bereust du wie David? Bereust du wie David auch nach 10, nach 20, nach 30 Jahren Christsein? Puh. Wenn es so ist, dann wirst du deine Sünde nicht verstecken, dann spürst du Gottes Verletzung, dann bist du dir deiner Vergebung sicher. Haben wir ein zerbrochenes Herz über unsere Sünde? Studiere Psalm 51. In deinen Kraftzeiten. Fühle dich in David hinein, begebe dich in Gottes Barmherzigkeit. Grundlage von Davids Anbetung war sein reuiges Herz. Dritter und letzter Aspekt ist das vergebene Herz. Matthäus 5, Vers 23. Warum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich getan hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und Markus 11, Vers 25. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch vergebe eure Übertretung. Jesus macht hier deutlich, wie wichtig Gott Vergebung und Versöhnung in menschlichen Beziehungen ist. Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, wählt er absichtlich Gebetsanbetungshandlungen. Ja, wie Geschenke anbieten, wie beten. Um diese damit zu vergleichen, und die Anbetungshandlungen treten schließlich in den Hintergrund, wenn wir nicht vergeben haben. Dieser Vergleich muss die ursprüngliche Zuhörerschaft Jesu, das waren die Juden des ersten Jahrhunderts, ziemlich schockiert haben. Wenn wir Jesu Lehre untersuchen, stellen wir fest, dass sie sich viel um zwischenmenschliche Liebe und Vergebung drehte. Offenbar war es nicht die Stärke der Juden und erst recht nicht der Lehrer und Pharisäer. Ihre Lehre drehte sich um Regeln, Taten und Erwartungen. Es war kein Problem, in den Tempel zu gehen, Geschenke zu machen, zu beten und so weiter, aber meinem Freund zu vergeben, meinem Nachbarn zu vergeben, kein Thema. Es ist eine Falle von Satan, liebe Geschwister, wenn wir denken, dass religiöse Aktivität das ist, was Gott erwartet. Gott ist allein an unseren Herzen interessiert. Im Alten Testament kam Gott sogar zu dem Punkt, zu Israel zu sagen, Jesaja 1, hör auf, deine bedeutungslosen Opfergaben zu bringen. Warum? Weil hartnäckige Sünde ignoriert wurde. Ergo, Versöhnung vor Gottesdienst. Vergebung vor Gottesdienst. Und Gottesdienst ist jetzt damit nicht gemeint, nur heute am Sonntag, sondern Gottesdienst ist immer, wenn wir beten, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben. Versöhnung und Gebung gehen vor. Das ist leicht dahergesagt, ist nicht immer trivial. Es gibt tiefe Verletzungen, es gibt Missbrauch, es gibt jahrelangen Missbrauch von Menschen, die nicht mehr da sind, die nicht mehr im Zugriff sind, von Menschen, die ihre Schuld überhaupt nicht sehen. Es gibt Vergebung, die ist nicht von jetzt auf gleich durch mein Herz zu leisten. Hier geht es um persönliche Prozesse und Entwicklungen, die Zeit brauchen, gegebenenfalls auch Jahre. Wir finden dafür auch in der Bibel viel Hilfe, das ist heute nicht das Thema. Es kann auch sein, dass du professionelle Hilfe brauchst und in Anspruch nehmen solltest. Sollen wir in dieser Zeit dann, wo wir nicht vergeben können, auf den Gottesdienst verzichten, auf Gemeinschaft mit Gott verzichten? Nein. Aber starte den Prozess. Sei mutig. Geh es an. Schieb es nicht auf die lange Bank. Das würde Gott nicht wollen. Andernfalls läufst du Gefahr, dass deine Anbetung bedeutungslos ist. Das wollen wir nicht. Das will Gott nicht. Warum hat Gott solche hohen Erwartungen an uns? Manche fühlen sich so, das ist eine hohe Erwartung. Ich kann nicht vergeben. Nun, Gott will eine persönliche, liebevolle, vertrauensvolle Beziehung. Er ist unser Schöpfer. Und das impliziert auch unseren Gehorsam ihm gegenüber. Und wenn wir denken, wir wissen es besser, wir brauchen nicht vergeben, dann stellen wir uns irgendwo über Gott. Und unsere Anbetung macht überhaupt keinen Sinn. Außerdem, keine Vergebung führt zu Bitterkeit im Herzen. Und ein bitteres Herz tut sich schwer zu lieben. Das ist keine neue Erkenntnis, das weiß die Psychologie schon seit über 100 Jahren. Ich habe nur zwei Sachen rausgepickt. Ein deutscher Psychologe, Wilhelm Rein, 1899 schreibt er schon, Erbitterung ist eine Seelenkrankheit und ein gesellschaftliches Problem. Karl Jaspers haben vielleicht die einen oder anderen schon gehört, Anfang des 20. Jahrhunderts. Verbitterung ist Begleiterscheinung seelischer Armut. Neue Forschungen bringen Verbitterung sogar in Verbindung mit diesem sogenannten Burnout-Syndrom. Verbitterung ist nicht gut. Ein verbittertes Herz ist nicht gut. Es macht das Herz kalt und es macht es unfähig zu lieben. Gott liebt uns, deswegen warnt er uns davor. Teilst du Gottes radikale Einstellung zur Vergebung? Noch. Was hält dich von Versöhnung ab? Schau in dein Herz. Lass nicht zu, dass ein Mangel an Vergebung in deinem Herzen deine Anbetung zerstört. Entscheide dich heute zu vergeben und zu versöhnen. Scheint kompliziert oder schwierig bei dir? Such dir Hilfe von einer vertrauten Person. Starte jetzt. Wir kommen zum Ende. Wir haben heute besprochen, ein reines Herz. Gott ist interessiert an einem reinen Herz. Wir haben von einem reumütigen Herz gesprochen, haben uns David als Beispiel genommen, als er schwere Sünde begangen hat. Und wir haben von einem vergebenen Herz gesprochen. Beschäftige dich mit Unversöhnlichkeit. Versöhne dich. Überwältigt dich das, wie es mich überwältigt hat? Such dir eine Sache raus. Such dir eine Sache von den dreien raus und studiere im Mai darüber und mache Schritte Richtung einem reineren Herzen, Richtung einem gebrocheneren Herzen oder Richtung einem vergebeneren Herzen. Wenn wir diese Barrieren, Geschwister, in unseren Herzen bearbeiten und überwinden, werden wir in der Lage sein, eine tiefere, befriedigende und lohnendere Beziehung zu unserem Gott zu entwickeln. Amen.